Ich war letztens in meiner Wohnung unterwegs und bin von einem Raum in den anderen gegangen, um irgendwas zu holen. Und als ich dann da stand, wusste ich überhaupt nicht mehr, was ich eigentlich wollte. Viele kennen Momente wie diese. Kommen sie gehäuft davor, fragt man sich wahrscheinlich schnell, oh Gott, ist das jetzt Demenz? Diese, aber viele weitere Fragen auch, stelle ich heute meiner Interviewpartnerin Dr. Theresa Bauer-Hoheisel. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und fachgebundener Humangenetik. Denn ich will mehr über Demenz erfahren. Ich möchte wissen, was ist eigentlich Demenz? Wie wirkt sie sich aus? Welche Formen gibt es? Und was kann zu dieser Erkrankung führen? Kann man sie überhaupt behandeln? Theresa Bauer-Hoheisel arbeitet seit 2016 bei uns in den Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk und ist dort zum einen Leiterin des Gerontopsychiatrischen Zentrums und Oberärztin der Gerontopsychiatrie. Gerontopsychiatrie, das ist der Bereich speziell für psychisch erkrankte Personen ab dem 65. Lebensjahr. Und mein Name ist Claudia Noack. Ich begrüße euch herzlich zum TWW-Podcast, in dem wir uns dem Thema Demenz widmen. Theresa, herzlich willkommen im Podcast-Studio. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, um mit mir über das Thema Demenz zu sprechen. Mhm. Demenz, das ist ja eine Erkrankung, die lange im Schatten lag oder die auch für viele im Schatten liegt, die Ängste hervorruft, wenn man sie sich vorstellt, die aber mehr und mehr, und ich finde auch aufgrund dessen, dass wir immer älter werden, natürlich zunehmend ins öffentliche und mediale Bewusstsein rückt. In Deutschland leiden mehr als 1,5 Millionen Menschen an einer Demenz, und das trifft eben nicht nur ältere und alte Menschen, sondern zunehmend auch junge. Das ist erstmal ein erschreckender Fakt. Und ich gehe auch eigentlich davon aus, dass fast jeder und jede jemanden kennt, der von Demenz betroffen ist, sei es, ich kenne nicht jemanden, ich habe jemanden in der Familie oder es betrifft mich selbst. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, mit dir, du bist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, über die Krankheit zu sprechen, über mögliche Ursachen, über die Erkennung der Krankheit, über Behandlungsmöglichkeiten, persönliche Erfahrungen und einiges mehr. Lass uns direkt einsteigen. Was ist denn eigentlich Demenz aus medizinischer Sicht?
Eine Demenz liegt dann vor, wenn wir bei einem Betroffenen oder bei einer Betroffenen von einer Hirnleistungsstörung sprechen, die so ausgeprägt ist, dass der Alltag beeinträchtigt ist. Also dass sozusagen jemand den Alltag aufgrund der Hirnleistungsstörung nicht mehr alleine und ohne Unterstützung führen kann. Und diese Hirnleistungseinschränkung oder Störung muss tatsächlich mindestens ein halbes Jahr vorliegen. Das sind die Demenzkriterien, und um eine Demenz zu diagnostizieren. Wir sprechen immer von einem sogenannten demenziellen Syndrom. Das ist sozusagen ein Symptomkomplex, der vorliegen muss. Und die meisten denken natürlich in erster Linie an Gedächtnisstörungen. Das ist so ein bisschen das führende Symptom. Aber es gibt noch andere Hirnleistungsstörungen, die damit reinspielen.
Und gibt es verschiedene Arten von Demenz? Also wir kennen ja oft Alzheimer, viele setzen das auch gleich. Ich habe irgendwann mal gemerkt, das ist eine Form von Demenz. Und wenn es verschiedene Arten gibt, welche sind denn so die häufigsten?
Du hast gerade eigentlich die häufigste schon genannt. Okay. Also die Alzheimer-Erkrankung ist die häufigste Form von Demenz. Die ist mit, ich glaube, 65% geht man aus, ja. Also zwei Drittel der Demenzerkrankten leiden an einer Alzheimer-Demenz. Das ist ein Abbau der Hirnnervenzellen, die da stattfindet. Und ist tatsächlich auch etwas, was im höheren Lebensalter, es gibt eine frühe Form von Alzheimer-Demenz, die ist vor dem 65. Lebensjahr, und eine späte Form, die tritt dann erst nach dem 65. Lebensjahr auf. Die zweite große Gruppe der Demenzerkrankung ist die sogenannte vaskuläre Demenz. Vaskulär insofern, als dass es Durchblutungsstörungen oder Durchblutungseinschränkungen gibt, die dann zu einem demenziellen Syndrom führen. Das sind so die beiden großen Gruppen. Im Laufe der letzten Jahre hat man aber zunehmend auch festgestellt, dass es so Mischformen gibt. Also man hat eine Durchblutungsstörung, die eine Alzheimer-Demenz sozusagen befördern kann, beziehungsweise auch eine Alzheimer-Erkrankung kann sich dann mit einer Durchblutungsdemenz mischen. Das ist so eine Mischform. Mhm. Es gibt noch so ganz seltene Formen von Demenzerkrankungen. Das ist im Rahmen von einer Parkinson-Erkrankung kann man eine Demenz bekommen. Lewy-Körperchen-Erkrankung, da sind auch sozusagen nochmal die Bewegung mit betroffen oder auch so ganz besondere Formen wie die sogenannte Frontotemporaldemenz, wo gar nicht unbedingt Gedächtnisstörungen, sondern mehr so Verhaltensauffälligkeiten tatsächlich das führende Symptom sind.
Und ich hatte eingangs kurz gesagt, die Patientinnen werden immer jünger. Was war denn so das jüngste Alter, was dir jetzt so in der medizinischen Laufbahn begegnet ist?
Das ist immer eine ganz wichtige Frage. Also gerade auch, wenn Familien zu uns kommen, die sich beraten lassen. Es ist so, es gibt eine genetisch vererbbare Form von Demenzerkrankung, die tatsächlich schon im 40. Lebensjahr und 50. Lebensjahr stattfinden können. Das ist sehr, sehr selten. Das ist unter 1% tatsächlich. Aber so eine familiär genetisch bedingte Erkrankung ist tatsächlich, kann im wirklich 40. Lebensalter auftreten, aber sehr, sehr rar. Die Frontotemporaldemenz auch eher früh, so im 50. Lebensjahr.
Was weiß man denn über die Ursachen einer Demenzerkrankung? Und wenn man etwas weiß über die Ursachen, kann man vielleicht sogar das Risiko, an einer Demenz zu erkranken, reduzieren oder gar verhindern?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage und etwas, was viele, viele Forscher weltweit seit Jahrzehnten eigentlich beschäftigt, also insbesondere bei der Alzheimer-Erkrankung, zu verstehen, woher kommt es eigentlich, was ist denn da los? Und man muss sagen, also das ist sozusagen ein Abstellen der Nervenzellen in bestimmten Hirnregionen bei der Alzheimer-Erkrankung und man hat das immer noch nicht 100%ig verstanden, was da eigentlich los ist. Man hat durch viel, viel Forschung mittlerweile herausgefunden, dass es eine Ablagerung von so Eiweißpartikeln, von Proteinablagerungen ist, die dazu führt, dass diese Nervenzellen nicht mehr funktionieren, beziehungsweise dann auch irgendwann zugrunde gehen. Das ist ein sozusagen Erklärungsansatz. Die ganze Kaskade schlussendlich hat man tatsächlich bis heute noch nicht ganz verstanden, das ist ganz spannend. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Risikofaktoren, die eine Demenz fördern oder halt tatsächlich auch hervorrufen. Das ist insbesondere bei den vaskulären, also bei den Durchblutungsdemenzen so. Und da hat man halt Einfluss drauf. Das ist ja auch eine gute Nachricht. Also man kann in seinem Leben, und da kann man auch sozusagen im frühen Alter mit anfangen, man kann sein Gehirn tatsächlich schützen und schonen und man kann tatsächlich auch beeinflussen, wie groß das Risiko ist, dass man im späteren Leben eine Demenz bekommt. Da sprechen wir insbesondere von den Risikofaktoren, die eine Durchblutungsstörung natürlich befördern. Das ist der Blutdruck, der immer gut eingestellt werden muss. Das ist möglicherweise Cholesterinerhöhung, die man ja auch ernährungsbedingt sozusagen beeinflussen kann. Das sind solche Sachen wie Rauchen, solche Sachen wie Übergewicht und Bewegung. Die sind natürlich essentiell und die helfen auch sozusagen, das Gehirn zu schützen. Das ist so der eine große Komplex. Und dann, und das finde ich ganz spannend, hat man schon auch in den letzten Jahren herausgefunden, soziale Kontakte. Soziale Kontakte können einen positiven Einfluss haben, vor einer demenziellen Entwicklung zu schützen. Sowohl im jetzigen Leben als auch im höheren Lebensalter ist es wirklich so, dass sozialer Austausch, zwischenmenschliche Kontakte etwas ganz, ganz Wichtiges und Protektives, Schützendes hat. Und eine andere wichtige Erkenntnis ist tatsächlich die Hörleistung. Also man hat herausgefunden, dass eine Schwerhörigkeit doch auch eine Demenz sozusagen begünstigen kann. Das kann man sich auch vorstellen, wenn man sozusagen zunehmend schlecht hört, vielleicht auch sozusagen die Sachen manchmal missversteht und dann anders interpretiert. Da kann es immer mal wieder zu so Missverständnissen führen und man zieht sich auch immer mehr zurück, weil man gar nicht mehr so richtig an Gesprächen teilnehmen kann. Also da bin ich ein großer Fan davon zu sagen, wenn man merkt, die Hörleistung nimmt ab, da sollte man sich drum kümmern und tatsächlich Hörgeräte benutzen oder auch gucken, was da los ist. Das kann gut schützen.
Jetzt ist es ja manchmal so, dass man spaßhalber sagt, ich verlasse einen Raum, um etwas in der Küche zu holen. Wenn ich in der Küche stehe, weiß ich überhaupt nicht mehr, was wollte ich denn jetzt hier eigentlich? Werde ich jetzt dement? Also manchmal sagt man das ja so leichtfertig. Aber was sind frühe Anzeichen von Demenz, auf die man vielleicht achten sollte oder wo man als Angehöriger oder Freund, Freunde, nahestehende Person sagt, Mensch, da stimmt irgendwas nicht. Also vielleicht sollten wir doch das mal untersuchen lassen.
Das ist eine sehr gute Frage, weil wir das ganz häufig erleben, dass es retrospektiv Anzeichen gegeben hat, die man aber tatsächlich noch gar nicht so wahrgenommen oder einschätzen konnte. Und da sprichst du was ganz Wichtiges an. Das ist so das klassische Sachen verlegen und nicht mehr wiederfinden oder Sachen liegen lassen und nicht mehr wissen, wo sind die denn jetzt eigentlich. Das ist eine Sache. Aber wir sehen schon auch einfach sehr, sehr häufig, dass es gar nicht unbedingt das Gedächtnis ist, was als erstes sozusagen in Mitleidenschaft ist oder sozusagen symptomatisch wird, sondern das sind mehr so ein Stück weit auch die sozialen Funktionen. Also mehr so eine Antriebsstörung, eine Lustlosigkeit, gar nicht mehr so wirklich das Bedürfnis oder das Gefühl, ach, ich möchte jetzt einfach viel unternehmen, ich möchte neue Sachen entdecken, erleben, sondern mehr so ein sozialer Rückzug. Das erleben wir häufig. Nicht selten kommen die Patienten und Patientinnen ja zu uns in die Sprechstunde und man denkt, ist das jetzt eher eine Depression? Der hat irgendwie so die Motivation und Lust verloren. Aber das kann wirklich ein Frühsymptom einer demenziellen Entwicklung sein. Nicht selten erleben wir auch, dass Betroffene davon berichten, dass Überforderungssituationen mit neuen Situationen oder auch mit neuen Sachen, ganz banal im Alltag, dass die so ein Erstsymptom sein können. Zum Beispiel, wenn man jahrzehntelang die gleiche Kaffeemaschine hat und man kriegt auf einmal eine neue, so ein Vollautomat, wo man irgendwie 5 Knöpfe drücken muss und mal gucken muss, dass der Filter gereinigt wird und so, dass da ganz schnell eine Überforderung auftritt, weil das alles neue Informationen sind, die verarbeitet werden und gespeichert werden müssen. Und das sind häufig so Frühzeichen, dass irgendwas nicht mehr so ganz in Ordnung ist, weil die Hirnleistung eben nicht mehr so gut funktioniert.
Jetzt kann das natürlich auch ganz andere Ursachen haben, wie du aus der Praxis auch weißt. Wenn ich den Verdacht habe, hier könnte eine demenzielle Erkrankung im Spiel sein, welche Fachleute, welche Fachärzte suche ich denn auf? Was wäre denn so der erste Anlaufpunkt? Vielleicht der Hausarzt, aber wo wird der vielleicht auch weiterverweisen? Was passiert dann eigentlich?
Die Herausforderung in so einer Situation ist tatsächlich, dass es nicht selten vorkommt, dass die Betroffenen selber das gar nicht so stark merken. Und dass es vor allem eher die Angehörigen, also Partner und Partnerinnen sind, die das bemerken und denen das auffällt. Das macht so ein bisschen manchmal schwierig, überhaupt diesen Schritt sozusagen der Diagnostik und Behandlung anzugehen. Ich finde, der Hausarzt, die Hausärztin ist in erster Instanz erstmal der richtige erste Ansprechpartner. Im besten Fall ist es ja so, dass der einen seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten kennt, der vielleicht auch selber eine Einschätzung machen kann, wie er den Patienten oder die Patientin im Kontakt erlebt. Und der kann schon mal so ganz einfach sozusagen ein paar Fragen stellen, die richtungsweisend sein kann. Der kann auch tatsächlich mal so ein erstes, wir nennen das einen Screening-Test machen, so einen ganz kurzen Gedächtnistest, einen Uhrentest, wo man tatsächlich schon mal so eine Tendenz erlebt. Wichtig ist schon in der Situation immer, dass man auch, wir nennen das eine Fremdanamnese, also sozusagen Informationen, die nicht von dem Patienten oder der Patientin selber kommen, sondern schon auch jemanden als von den Angehörigen, Partner, Partnerin, Kinder, Angehörige, die so ein bisschen den Eindruck schildern, wie es von außen sozusagen wahrgenommen wird, oder mal eine grundlegende Laboruntersuchung. Das kann der Hausarzt, das kann die Hausärztin alles machen. Und dann geht es natürlich schon darum, so ein bisschen nochmal spezialisierter zu gucken. Wir wissen alle, dass es gar nicht so einfach ist, einen ambulanten Termin beim Neurologen oder Psychiater zu bekommen. Die Praxistermine sind einfach sehr rar. In der Hinsicht hat sich tatsächlich schon auch, und das finde ich gut, sogenannte Gedächtnis monatliche Sprechstunden etabliert. Mhm. Das ist eine schöne Sache, wo man einfach wirklich nochmal ganz spezifisch in einem ambulanten Rahmen die Untersuchungen machen kann. Und wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen spezialisierter uns das angucken und wenn sozusagen der Experte, der Gedächtnisexperte da nochmal mit drauf guckt, dann geht es vor allem darum, nochmal eine ausführliche Hirnleistungstestung zu machen. Also das Gehirn hat ja die unterschiedlichen Bereiche mit unterschiedlichen Funktionen und da kann man eigentlich wunderschön sozusagen Konzentrations-Gedächtnistests machen, um so ein bisschen zu gucken, ja, da gibt es vielleicht Auffälligkeiten, aber in welchem Bereich sind die denn? Weil das schon aussagekräftig darüber ist, liegt da wirklich eine demenzielle Entwicklung vor oder, wie du eben schon sagst, kann das ja auch andere Gründe sein, die man dann tatsächlich sich weiter angucken muss. Wenn da Auffälligkeiten sind, macht es Sinn, natürlich auch eine Bildgebung vom Kopf zu machen. Das kann eine Computertomographie sein. Im besten Fall ist es ein MRT, weil man da einfach nochmal viel konkreter und spezifischer sich die Strukturen angucken kann. Manchmal, eher selten, aber manchmal macht es dann auch noch Sinn, eine sogenannte Nervenwasseruntersuchung, eine Liquorpunktion zu machen, weil die uns einfach nochmal eine Aussage darüber gibt, ist unterschwellig eine Entzündung im Gehirn, gibt es Hinweise auf ganz kleinste, feinste Blutungen, die man im Bild vielleicht nicht gesehen hat. Oder aber auch gibt es Hinweise dafür, dass Eiweißablagerungen im Gehirn sind, die da eigentlich nicht hingehören, die einen Hinweis auf eine Alzheimer-Erkrankung geben können.
Das würde dann der Neurologe wahrscheinlich machen, oder?
Genau, oder auch der Psychiater. Also das ist das, was in den Gedächtnissprechstunden tatsächlich angeboten wird.
Gibt es Risiken oder Nebenwirkungen bei dieser Form der Demenzdiagnostik, also gerade bei einer Liquorpunktion?
Ja, das ist immer die große Frage, das kann ich gut verstehen. Und das sind alles sehr gut bekannte, etablierte Untersuchungen. Und natürlich ist es so, dass bei einer Blutentnahme und auch bei einer Punktion es immer Punktionsgefahren gibt. Das sind aber sehr, sehr risikoarme Untersuchungen. Und das sollte nicht der Grund sein, warum man so eine Untersuchung nicht macht.
Wenn die Symptome noch sehr mild und untypisch sind, ich mir aber trotzdem Sorgen mache, das könnte eine Demenz sein, wird dann die Diagnose ähnlich gestellt? Dann wird man wahrscheinlich nicht sofort eine Liquorpunktion machen, oder?
Genau. Also es geht vor allem ja auch darum, auszuschließen, dass da möglicherweise was anderes vorliegt, was behandelbar ist. Also gerade in den Anfangsphasen, ich habe es eben schon erwähnt, gibt es große Überlappungen mit Depressionserkrankungen und eine Depression ist eine gut behandelbare Erkrankung. Das sollte man auf jeden Fall tatsächlich angehen und auch behandeln. Insofern ist es so, wenn es am Anfang nicht ganz klar ist und so ein bisschen vielleicht untypisch oder auch sehr milde ist, dann kann man diese Diagnose ja auch noch gar nicht stellen, sondern was wir dann anbieten, ist tatsächlich eine ambulante Verlaufsbeobachtung. Wir bleiben weiter in Kontakt. Es gibt Termine. Es gibt nochmal eine Nachuntersuchung nach 3, spätestens 6 Monaten, um da einfach auch so ein bisschen eine Rückmeldung und eine Sicherheit zu geben. Wir gucken damit drauf, dass wir nichts verpassen. Und aber manchmal ist es tatsächlich so, dass man erstmal nur eine Verlaufsbeobachtung über ein paar Monate macht, um dann einfach nochmal eine Nachkontrolle zu machen.
Noch eine Frage zum Thema Diagnostik. Wenn ich die Diagnose habe, ist die Diagnose endgültig?
Wenn sie richtig gestellt ist, ist die Demenzdiagnose tatsächlich eine endgültige Diagnose. Und wenn es Unsicherheiten gibt, dann sprechen wir auch nicht von einer Demenz. Es gibt den Zustand einer leichten kognitiven Störung. Was heißt das übersetzt? Das heißt, es gibt eine Hirnleistungsstörung, die ist da. Die ist auch sozusagen in den Untersuchungen nachvollziehbar. Die schränkt aber jetzt nicht so ein, dass ich nicht mehr selbstständig leben kann, sondern das funktioniert noch alles gut und ich kann das auch noch irgendwie ganz gut wieder ausgleichen. Man kann sich da ja auch sozusagen selber Hilfestellung leisten, wenn das alles gut funktioniert und das ist stabil, dann sprechen wir nicht von einer Demenz, sondern von einer leichten kognitiven Störung. Und das kann so ein Status quo sein, wohingegen eben, wie schon eben erwähnt, wenn Anteile gerade auch am Anfang noch von anderen Erkrankungen mit dabei sind, sei es jetzt nach einer Operation, wo es nochmal einen sozusagen zusätzlichen akuten Verwirrtheitszustand gibt, wenn der sich wieder stabilisiert, dann gibt es natürlich auch Anteile, die sich wieder stabilisieren. Und dann ist es auch etwas, was sich nochmal wieder verbessern kann.
Die Symptome einer Demenz, wie entwickeln die sich im Verlauf der Erkrankung? Ich denke, du hast es jetzt auch schon gesagt, dass Demenzsymptome nicht ganz plötzlich auftreten. Es gibt vielleicht kleine Anzeichen, aber dann entwickeln sich so Einschränkungen. Was steht denn oft so am Anfang oder wie kann ich mir überhaupt so einen Verlauf einer Demenz vorstellen? Ist es überhaupt kann ich es überhaupt verallgemeinern angesichts der Formen der Depression, die du eingangs beschrieben hast?
Ja, da triffst du einen wichtigen Punkt, weil das wirklich sehr, sehr individuell ist, muss man sagen. Also der Verlauf einer demenziellen Entwicklung steht und fällt natürlich einmal damit, welche Hirnregionen vornehmlich betroffen sind, gerade bei den Durchblutungsstörungen. Also wenn ein Schlaganfall oder eine Blutung im Gehirn stattgefunden hat, dann ist es natürlich sozusagen federführend, in welchem Hirnareal das stattgefunden hat. Ne? Das kann, wenn das mehr im Stirnlappen ist, dann sind das mehr so die Gefühlsregulation, ne? Also die Gefühlswelt, das kann was sehr Weinerliches, was sehr Ängstliches, was sehr auch Wütendes oder Angespanntes sein. Wenn das mehr in dem Gedächtnisbereich ist, wie das bei dem Alzheimer der Fall ist, dann sind es tatsächlich mehr die Gedächtnisstörungen, kann aber tatsächlich auch so ein bisschen die Gefühlsregulation sein, also mehr sowas beginnt, sozusagen Trauriges, Ängstliches, Verunsichertes ist häufig auch ein Symptom, was wir am Anfang erleben, weil man merkt, irgendwas stimmt nicht so richtig, man kann es nicht so richtig fassen. Ich habe das häufig von Patienten und Patientinnen gehört, die so das beschreiben wie so ein bisschen wie so Watte im Kopf. Mhm. Da gibt es dann irgendwie Situationen, wo sie sich konzentrieren wollen, aber sie merken so richtig, fokussieren und konzentrieren, das fällt ihnen unglaublich schwer. Fühlt sich so ein bisschen an wie Watte im Kopf. Das sind so die sozusagen die anfänglichen Sachen. Und der Verlauf ist dann tatsächlich auch sehr unterschiedlich. Aber ein Kernsymptom ist die Gedächtnisstörung. Mhm. Und da sprechen wir vor allem von der Kurzzeitgedächtnisstörung. Also das ist ganz eindrücklich, weil das Altgedächtnis, das funktioniert häufig wirklich auch im fortgeschrittenen Stadium noch wirklich ganz wunderbar. Das hängt damit zusammen, dass die Speicherfunktion vom Altgedächtnis noch mal ganz anders funktioniert wie das Kurzzeitgedächtnis. Mhm. Das ist auch etwas, wo wir mit arbeiten und was natürlich irgendwie ein reicher Schatz ist, muss man sagen, dass dieses Altgedächtnis mit all den Gefühlen und Erinnerungen, die sind größtenteils noch vorhanden und da kann man auch drauf zurückgreifen.
Mhm. Kann aber natürlich auch alte Traumata hervorrufen. Ne? Wir haben jetzt gerade eine alte Generation, die noch die letzte Kriegsgeneration ist.
Das ist so. Das ist tatsächlich auch ein Phänomen, was wir bei uns in der Klinik und auch in der Ambulanz häufig erleben. Du hast es schon gesagt, also diejenigen, die tatsächlich den Weltkrieg noch miterlebt haben und da auch noch Erinnerungen dran haben, da muss man manchmal tatsächlich auch diese alten Erinnerungen nochmal so ein bisschen neu einsortieren und eben das so ein bisschen tatsächlich begleitend auch gucken, welche Ängste und welches Bedrohungserleben kommt da wirklich aus dem Altgedächtnis. Und das ist ein Aspekt, der nicht selten dann auch in der fortgeschrittenen Demenz in so Pflegeversorgungssituationen zum Tragen kommt, wo die Betroffenen gar nicht verstehen, dass sie jetzt sozusagen pflegerische Unterstützung brauchen und das dann häufig auch verkennen. Das ist das herausfordernde Verhalten, was im fortgeschrittenen Stadium vorkommen kann, dass das tatsächlich dann auch so verkannt wird und sie das Gefühl haben, oh, mir wird jetzt hier gerade was angetan und das gar nicht sehen können als etwas, das eine pflegerische Unterstützung und Hilfestellung ist.
Mhm. Du hast ja die nachlassende Gedächtnisleistung angesprochen. Was ist denn mit Sprache und Kommunikation? Fällt das auch zunehmend schwer im Verlauf der Erkrankung?
Ja, das ist ein Bereich, der nicht immer, aber manchmal tatsächlich mit betroffen ist. Im fortgeschrittenen Stadium erleben wir das sehr, sehr häufig. Das ist zum einen tatsächlich die Sprachproduktion. Wir kennen das als Wortfindungsstörung. Wenn die sehr ausgeprägt sind, ist es tatsächlich auch so, dass auch wirklich die Sätze immer kürzer werden und die Sprachflüssigkeit, die Sprachproduktion gar nicht mehr so hergestellt ist. Und das ist aber vor allem auch das Sprachverständnis. Das ist nochmal so ein ganz wichtiger Aspekt auch in der Begleitung und sozusagen im Umgang mit Demenzpatienten, die man wissen muss, weil natürlich, wenn wir etwas sagen, aber der Inhalt gar nicht beim anderen ankommt. Das kann ganz häufig tatsächlich zu wirklich auch Anspannungszuständen kommen. Und das muss man wissen. Also die Sätze müssen deutlich kürzer werden, wenn wir mit Demenzbetroffenen sprechen. Es sollte immer nur eine Mitteilung in so einem Satz sein. Keine Oder-Sätze oder keine Oder-Fragen, weil natürlich das, was behalten oder gespeichert werden kann, immer nur relativ wenig Informationen ist. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, insbesondere in der Behandlung und im Umgang mit Demenzpatienten, den man sozusagen verinnerlichen soll, den wir auch immer den Angehörigen so ein Stück weit mit an die Hand geben, weil das häufig natürlich eine große Umstellung für die ist. Wenn man ein Leben lang einen Partner, eine Partnerin hat, mit der man so gesprochen hat, wie wir das jetzt machen, und man dann jetzt den Kommunikationsstil wirklich umändern muss, damit man die überhaupt auch erreichen kann. Das braucht Training und Übung, aber das ist tatsächlich essentiell. Es ist so, dass wir, das hatte ich anfänglich schon angesprochen, es gibt Sonderformen der Demenz, eine sogenannte Sprachdemenz. Wir nennen das primär progressive Aphasie, wo federführend tatsächlich die eingeschränkte Sprache das hauptsächliche Symptom ist. Die haben gar keine Gedächtnisstörung, sondern die haben wirklich Sprachsymptomatik, eine Sprachverarmung, eine Sprachverständnisproblematik, die tatsächlich die Demenz ausmacht.
Das habe ich tatsächlich in meiner Familie erlebt.
Ah ja.
Meine Oma. Ich glaube, die hatte immer Gedanken und war nicht in der Lage, diese Gedanken auszusprechen. Man hat das wirklich gemerkt, wie es sie auch gequält hat und irgendwann gesagt, ach egal. Und es war dann aber auch schon relativ fortgeschritten sozusagen.
Ja.
Du hast gerade schon die Behandlung auch angesprochen. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn bei Demenz? Was kann man tun? Du hast ja auch schon gesagt, es gibt natürlich unterschiedliche Stadien der Krankheit, es gibt einen Verlauf. Was passiert, wenn ich die Diagnose bekommen habe?
Das ist immer uns ein ganz wichtiges Anliegen, wenn wir die Diagnostik machen, dass wir dann tatsächlich auch die weitere Begleitung und Behandlung machen, weil das natürlich schon etwas Herausforderndes ist, wenn man diese Diagnose bekommt. Wie geht man dann damit um? Und es ist vor allem tatsächlich so, dass es darum geht, dass man guckt, was braucht man in der jetzigen Situation? Was braucht man vielleicht auch perspektivisch? Was möchte ich vielleicht jetzt auch schon mal sozusagen anstoßen? Da denke ich an solche Sachen wie eine Vorsorgevollmacht. Das ist immer gut, dass man da ein Stück weit auch eine Sicherheit hat, dass man weiß, da gibt es jemanden an meiner Seite, der ist da und den kann ich sozusagen auch immer in Anspruch nehmen. Wenn wir jetzt an die Behandlung denken, dann ist es vor allem tatsächlich erstmal die nicht medikamentöse Behandlung, nämlich die verschiedenen Therapieformen. Und das ist so ein bisschen biografiebezogen. Also das, was mir in meinem Leben gut getan hat, was ich gut kann, wovon ich sehr profitiert habe, wo ich möglicherweise auch jetzt noch gute Funktionen und Fähigkeit hat, die sollte man eigentlich nutzen. Das ist bei jemandem, der handwerklich ist, natürlich mehr das Handwerk. Das kann dann im therapeutischen Sinne das Ergotherapeutische sein. Das kann die Kreativtherapien sein im Hinblick auf Kunsttherapie. Wenn jemand sich gerne und viel bewegt hat, ist das eine ganz tolles und wertvolle Möglichkeit, tatsächlich auch sozusagen die innere Homöostase, das Gleichgewicht herzustellen durch Tanztherapie, aber auch Bewegungstherapie. Das ist ein ganz wichtiger Ansatz. Die Musiktherapie ist etwas Großartiges, wenn man immer einen Zugang zu Musik hatte, vielleicht auch selber Musik gemacht hat. Wir sehen das bei Demenzbetroffenen, dass die wirklich auch bei einer fortgeschrittenen Demenz immer noch einen großartigen Zugang zu sich und der eigenen Gefühlswelt haben durch die Instrumente und durch die Musik. Und was man nicht vergessen darf, ist, man muss sich das Gehirn ein bisschen wie einen Muskel vorstellen, den man tatsächlich trainieren kann. Und das ist wie mit Joggen oder Schwimmen gehen oder Sport machen. Man kann den tatsächlich auch die Funktion ein Stück weit aufrechterhalten. Das ist so durch Gedächtnistraining. Das sind banale Sachen, aber sie helfen. Das ist Sudoku, das ist Lesen. Aber das ist auch, und da werde ich nicht müde, das zu sagen, das ist auch sozusagen der zwischenmenschliche Austausch, der soziale Kontakt ist etwas, was wir brauchen und was uns ganz gut tut und was wir unbedingt fördern sollten.
Und du hast kurz die medikamentöse Behandlung auch angesprochen. Kannst du dazu noch mehr sagen?
Gerne. Also das ist so ein bisschen der Grund, warum wir da schon auch immer zu raten, wirklich auch eine grundlegende Abklärung und auch Ursachenforschung zu machen, weil das natürlich so ein bisschen der Hebel ist, wo man auch den Verlauf der Demenz tatsächlich beeinflussen kann. Also bei einer Alzheimer-Erkrankung ist es so, dass es medikamentöse Ansätze gibt. Mhm. Es gibt Medikamente, die gut erforscht sind, die gut verträglich sind, die können nicht die Nervenzellen, die schon kaputt gegangen sind, wiederherstellen. Und die können auch nicht die Erkrankung komplett stoppen. Dessen muss man sich bewusst sein. Aber die können den fortschreitenden Prozess deutlich verlangsamen und stoppen. Und die Hirnnervenzellen, die noch gut funktionieren, die können sie unterstützen. Und somit kann man einen Einfluss eben auf die Erkrankung haben. Das empfehle ich immer. Das ist ein wichtiger und guter Ansatz. Und bei den vaskulären Demenzen, also bei denen, wo es Durchblutungsstörungen gibt, ist das A und O natürlich, die Durchblutung zu fördern und bestmöglichst sozusagen herzustellen und aufrechtzuerhalten. Da sprechen wir davon, dass der Blutdruck sehr gut eingestellt ist, dass die Cholesterinwerte, die Zuckerwerte, dass das einfach gut eingestellt ist, um die Durchblutung des Gehirns einfach bestmöglichst zu gestalten.
Das spricht aber für den Vorteil einer frühen Diagnostik, oder?
Absolut. Das spricht, und das ist, finde ich, auch das sozusagen das schlagende Argument. Das ist auch das, was ich meinen Patienten und Patientinnen immer rate, dass die medikamentösen Ansätze, die wir haben, und man muss sagen, es ist seit letztem Jahr ein neuer Aspekt hinzugekommen. Es gibt viel Forschung in dem Bereich. Es gibt ganz viele sozusagen Forschungsansätze, und viele Jahre gab es nichts Neues auf dem Markt, und seit letztem Jahr gibt es sozusagen ein neues zugelassenes Medikament, was letztes Jahr in Amerika zugelassen wurde, und man geht davon aus, dass es im Laufe des Jahres auch hier in Europa, in Deutschland die Zulassung gibt. Das ist ein sogenannter Antikörper. Antikörper haben immer ein Ziel, gegen das sie sich richten, um da sozusagen ihre Wirkung zu entfalten, und bei dieser Antikörperbehandlung richtet sich der Antikörper gegen diese Proteinablagerung, die verantwortlich sind für den Nervenzellabbau im Rahmen von einer Alzheimer-Erkrankung. Das ist ein sehr wirkungsvolles Medikament, muss man sagen, aber man kann sich das schon auch vorstellen. Das wirkt natürlich am besten in einem Stadium, wo wenig Ablagerung ist oder wenig Nervenzellen schon kaputt gegangen sind. Das heißt, das hat eine ganz klare Indikation, nennen wir das, also einen ganz klaren Einsatzzeitpunkt. Je früher, desto besser, weil alles, was noch nicht kaputt gegangen ist, kann tatsächlich noch geschützt werden. Deswegen mit diesem neuen sozusagen medikamentösen Ansatz umso mehr, je früher eine Diagnose gestellt wird, umso besser. Mhm.
Ich hatte es eingangs schon erwähnt, du bist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich auf Demenz zu spezialisieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich finde, das Gehirn und die Gehirnfunktion in der Komplexität, so wie sie ist, und hat eine unglaubliche Faszination. Und dementsprechend ist das auch tatsächlich, finde ich, sozusagen die Funktion in unserem Körper, die am herausforderndsten ist, die am grundlegendsten ist für alles, was wir tun und machen. Genau, deswegen hat mich das Gehirn schon immer fasziniert. Ich habe im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit einige Jahre in Basel am Universitätsspital gearbeitet und da in der Memory-Klinik gearbeitet. Das ist ein spezialisiertes Institut, was sich tatsächlich nur mit Hirnleistungsstörungen der Abklärung und in Behandlung befasst und da einfach sehr spannende Einblicke in diesen Bereich gibt. Da habe ich sozusagen meine Faszination für die Hirnleistungsstörung, für die demenziellen Entwicklung gefunden und habe den bis heute nicht verloren.
Also die obliegt ja auch die ärztliche Leitung der gerontopsychiatrischen Station in den Kliniken im TVW. Du leitest das gerontopsychiatrische Zentrum am Haus. Welche Herausforderungen begegnen dir am häufigsten in der Behandlung und Betreuung von Demenzpatientinnen?
würde sagen, da gibt es tatsächlich im Laufe einer demenziellen Erkrankung immer wieder so Phasen. Am Anfang ist es tatsächlich sehr häufig so, dass es selber gar nicht dieses Störungsbewusstsein gibt. Und das macht es manchmal auch tatsächlich so ein bisschen schwierig, weil die Patienten und Patientinnen häufig fremdmotiviert kommen. Da ist dann tatsächlich mehr der Partner und die Partnerin, die wollen, dass dann Abklärung gemacht wird. Aber der Betroffene selber will oder die Betroffene selber will das eigentlich gar nicht. Und vielleicht auch aus einer großen Angst und Sorge heraus, da könnte etwas sozusagen herauskommen. Und das ist etwas, was absolut Platz und Raum hat und was man ernst nehmen muss, weil das macht keinen Sinn, Diagnostik zu machen gegen den Wunsch oder gegen den Willen gegen jemanden. Und nichtsdestotrotz haben wir gute Erfahrungen gemacht, die Patienten mit ihren Ängsten und Sorgen und Nöten da abzuholen und zu gucken, okay, was würde das denn heißen, wenn eine Demenzdiagnose gestellt wird? Das ist das eine, also eben gerade am Anfang auch dieses fehlende Störungsbewusstsein. Und dann ist es natürlich so, das ist insbesondere für die Angehörigen die größte Herausforderung im fortschreitenden demenziellen Entwicklung, kann es zu herausforderndem Verhalten kommen. Und das ist so, dass es wirklich sehr aggressive Verhaltensweisen kommen, zu diesen Verhaltensweisen kommen kann. Wir das häufig auch erleben, dass die sagen, wir erkennen unseren Angehörigen gar nicht mehr wieder. Das ist der gar nicht gewesen. Ein Leben lang war der eigentlich ganz friedfertig. Das sind die Situation, wo man tatsächlich auch so ein Stück weit natürlich auch die Familie abholen muss und gucken muss, wie können wir da auch die Familie so ein Stück weit begleiten in den wirklich sehr herausfordernden Phasen dieser Erkrankung.
Ist es auch so eine Motivation deiner Arbeit mit den Patientinnen oder auch mit den Angehörigen, höre ich raus, ja?
Ja, das ist so. Also das eine Demenzbehandlung, die ja in der Regel tatsächlich ambulant stattfindet. Wir haben bei uns am Haus jetzt auch die Gedächtnissprechstunde, was ich eine schöne Sache finde, weil das kann man alles wunderbar ambulant machen. Da haben wir gute Möglichkeiten, da tatsächlich auch die Angehörigen mitzudenken und mit sozusagen im Boot zu holen, weil die sind ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Aspekt in der Behandlung von Demenzbetroffenen.
Ich habe am Anfang gesagt, Demenz lief ja auch so lange so ein bisschen unterm Radar. Naja, Oma wird jetzt komisch oder Opa oder werden schusselig und Demenz, mach lieber nicht drüber sprechen. Das hatte so auch den Faktor Angst war ganz groß. Aber trotzdem sehe ich, dass sich das Verständnis von Demenz in den letzten Jahren verändert hat. Auch immer mehr Prominente, die sich entweder selbst oder durch ihre Angehörigen ja zu der Krankheit bekennen. Würdest du auch sagen, dass sich das Verständnis der Krankheit in den letzten Jahren verändert hat?
Ja, da gibt es auf jeden Fall eine Veränderung. Ich glaube, da ist noch Potenzial, das noch zu erweitern. Aber ich finde auch, das sind so kleine Schritte, die wir sehen. Mir fällt das auf, dass es zum Beispiel im Alltag, es gibt zunehmend demenzfreundliche Krankenhäuser, ja, wo das mitgedacht wird, weil das ist für Demenzbetroffene wirklich eine riesen Herausforderung, wegen jetzt nicht der Demenz, sondern wegen anderer körperlicher Erkrankungen ins Krankenhaus zu kommen und eine Behandlung zu machen. Ne? Das muss man mitdenken. Ne? Wie ist das für Demenzerkrankte, auf einmal einen Ortswechsel zu haben, nicht mehr die Orientierung zu haben, die sie vielleicht sich zu Hause sozusagen erarbeitet haben. Das ist ein Aspekt. Es gibt zunehmend, das finde ich eine ganz wirklich tolle Sache, zunehmend kulturelle Angebote für Demenzbetroffene. Da gibt es sozusagen Oper für Demenzbetroffene oder Theater für Demenzbetroffene. Das ist eine tolle Sache, weil man, glaube ich, auch erkannt hat, dass das etwas ist, was auch im fortgeschrittenen Demenz sozusagen Erkrankung eine tolle Bereicherung ist, sowohl für die Betroffenen als auch für die Angehörigen. Und das ist natürlich wünschenswert, dass das noch ein Stück weit ausgebaut wird und wir da unseren Alltag und auch unsere gesellschaftlichen Angebote hingehend ein Stück weit anpassen.
Weil es ist ja schon nicht eine so seltene Erkrankung.
Das ist so und sie nimmt zu, das muss man sagen. Ich glaube, das ist auch tatsächlich vielen mittlerweile bewusst. Das ist eine fortschreitende Erkrankung, die immer mehr Menschen sozusagen betreffen werden. Dementsprechend müssen wir da umdenken und wir müssen Angebote schaffen. Und es macht Sinn, damit jetzt anzufangen.
Mhm. Liegt es daran, dass wir immer älter werden?
Das ist tatsächlich natürlich ein Punkt. Unsere Medizin ist wirklich sehr, sehr gut. Wir haben viele Erkrankungen, sei es die Krebserkrankungen oder auch Herzerkrankungen, die früher zu einem viel häufigen, sozusagen früheren Tod geführt haben, die mittlerweile gut behandelbar sind. Unsere Diagnostik ist viel besser geworden. Das heißt, auch sozusagen potenziell tödliche Erkrankungen werden viel früher erkannt. Dementsprechend werden die Menschen älter. Aber es ist natürlich schon auch so, dass wir ein anderes Bewusstsein für Hirnleistung und Demenzerkrankungen haben. Und dementsprechend steigt natürlich auch die Zahl der Demenzbetroffenen.
Wir haben die Angehörigen schon immer mal angesprochen und du hast ja auch angedeutet, dass ihr sie einbezieht, auch in die Behandlung, wie wichtig das ist. Gibt es einen Ratschlag oder eine Empfehlung, die du Angehörigen geben würdest, um mit der Situation, die ja schon schwer ist, vielleicht etwas leichter umzugehen? Das ist, glaube ich, gar nicht so die richtige Ausdrucksweise. Aber was können Angehörige tun in der Situation?
Ich rate den Angehörigen tatsächlich schon auch immer, dass sie den Mut aufbringen, Hilfe anzunehmen. Weil es ist tatsächlich einfach wirklich so eine herausfordernde Situation. Und es gibt mittlerweile gute Hilfeangebote, dass man das macht, um sich selber zu entlasten, aber auch um die Beziehung zu entlasten, weil ich bin der Meinung, ein Partner und eine Partnerin muss nicht auch gleichzeitig der Pflegende sein. Das kann häufig tatsächlich einfach auch in der Beziehung etwas machen, was nicht unbedingt sein muss. Da gibt es Experten, da gibt es Pflegeexperten, für die das wunderbar übernehmen können. Und wir haben auch die Erfahrung bei uns in der Klinik gemacht, dass das häufig von den Demenzerkrankten auch besser angenommen werden kann, weil die das natürlich einfach auch in einer anderen Beziehung, in einem anderen Kontext dann annehmen können. Unterstützung, Hilfe, gerade auch Körperpflege sind solche Sachen, wenn das schwierig ist, dass man die wirklich auch abgeben sollte, weil das auch ein bisschen eine Entspannung in die Beziehung reinbringt. Ich rate auch immer auszuprobieren, ob nicht tatsächlich auch so eine Angehörigengruppe was für einen sein kann, weil das auch immer nochmal ein schöner Austausch ist, die eigenen Erfahrungen so ein Stück weit nochmal abzugleichen und zu sehen, ich bin da gar nicht so ganz alleine. Da gibt es noch ganz viele anderen, denen geht es ganz ähnlich so. Also insofern ist das immer nochmal etwas, was ich mit an die Hand gebe und was ich empfehle. Und natürlich ist es so, dass es ab einem gewissen Punkt schon so ist, dass auch Demenzbetroffenen einen besonderen Umgang und eine besondere Behandlung brauchen. Und das ist eine große Umstellung, weil das tatsächlich ein ganz anderer Umgang ist. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wenn man jahrzehntelang mit jemandem zusammen gewohnt und gelebt hat.
Oder auch die Eltern, ne?
Ja, das natürlich. Ist,
ja, nicht immer nur die Partnerin.
Es sind nicht nur die Partner, es sind auch die Eltern. Da gibt's ja eine Verschiebung, ne? Da wird man natürlich vom Kind dann auf einmal, kommt man in eine ganz andere Position. Und das ist wirklich ein Perspektivwechsel und den muss man bewusst erleben. Und ich finde das immer so ganz schön. Es gibt diese US-Amerikanerin Naomi Fail, eine Sozialarbeiterin, die vor vielen Jahren das Konzept der Validation tatsächlich so ein Stück weit etabliert hat. Etwas, was wir auf demenzspezifischen Stationen oder in demenzspezifischen Einrichtungen einfach sehr sozusagen alltäglich leben. Und das ist etwas, was ich den Angehörigen auch immer mit an die Hand gebe. Und die hat diesen Satz geprägt, es ist gut, sozusagen zu lernen, in den Schuhen des anderen zu gehen und diese etwas verschobene Wahrnehmung oder auch diese verrückte Wahrnehmung, Gefühlswelt, die zu akzeptieren und einfach so zu akzeptieren, wie sie ist und nicht korrigieren zu wollen. Das ist eine Riesenherausforderung. Das muss man üben. Das muss man tatsächlich auch im Kontakt mit seinem Angehörigen üben. Aber das bringt häufig ganz viel Entspannung in die Situation rein.
Theresa, das ist ein sehr schönes Schlusswort, finde ich, für diese Folge. Ich danke dir sehr, dass du hier warst. Gerne. Und danke dir für diesen Einblick in die Krankheit, aber auch für viele Hinweise und Tipps, die du mir, aber auch den Hörern und Hörerinnen gegeben hast. Ganz herzlichen Dank dir.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Diagnose Kopfsache. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zuhören. Und wir freuen uns, wenn ihr unseren TWW-Podcast abonniert und weiterempfehlt. Alle Folgen findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Plattformen. Schaut auch gerne mal auf unsere Website unter tww-berlin.de, wenn ihr mehr zum Thema Demenz wissen wollt. Bis dahin, alles Gute.